Herzlich willkommen zum Podcast Vorhang zu, Ohren auf. Direkt aus der Komödie Winterhuder Fährhaus. Mit mir, der Theaterleiterin Britta Duhr und meinen Gästen. Dieser Podcast ist für alle, die schon immer mal hören wollten, was auf und hinter der Bühne so alles gesagt wird, wenn der Vorhang zu ist. Also, Vorhang zu, Ohren auf. Mein heutiger Gast nimmt uns mit hinter die Kulissen der Synchronwelt und der Einsamkeit. Herzlich willkommen, Cem Yegener. Cem, wie kamst du eigentlich zur Schauspielerei?
Papa ist Schauspieler und ich habe mir schon als Vierjähriger gesagt, das kann ich doch auch. Ich wollte eigentlich immer werden wie Papa, nur größer, und das habe ich geschafft, also körperlich. Und ja, also ich habe dann mit 8 mein erstes Stück gespielt. Dann habe ich ein paar Mal bei Inszenierungen von Papa selbst mitgespielt. Und als ich dann 18 wurde, sagte er, so, jetzt machst du eine Auszeit. Jetzt kriegst du keine Manierismen mehr angeeignet. Du musst so ein bisschen frisch bleiben für die Schauspielschule. Und dann bin ich an die Schauspielschule gegangen. Und das war schon ganz gut, dass er das gesagt hat, weil ich einfach noch geformt werden konnte und nicht schon geformt war. Das war ganz angenehm. Also ja, so bin ich Schauspieler geworden.
Du bist aufgewachsen in Oldenburg?
Korrekt.
Richtig. Und Schauspielschule war in München?
Korrekt. Gut.
Mhm. Und wie war das denn für dich? Fremde Stadt, fremde Menschen, allein, du, me, myself and I.
Das kann ja sehr angsteinflößend sein, aber das war es bei mir nicht, weil ich wirklich, da habe ich echt oft schon drüber nachgedacht, ich hatte wirklich Glück an meinem ersten Abend in München. Und es war wahnsinnig gutes Wetter, es war Anfang März, es war noch nicht wahnsinnig heiß, aber es war, die Sonne schien und wir haben uns alle an die Isar gesetzt und Leute aus dem älteren Jahrgang sind gekommen und haben mit uns gegrillt und haben uns so ein bisschen an die Stadt schon mal ein bisschen herangeführt und ein damaliger Kommilitone sagte, Cem, jetzt ist es echt eigentlich wichtig, dass du dich entscheidest, weil München, entweder hasst man das oder man liebt das. Und ich gebe dir den Tipp, dass du es liebst, weil dann macht es viel mehr Spaß hier. Und irgendwie, das hat alles so gut funktioniert. Und ich hatte zwar zu dem Zeitpunkt noch keine Wohnung, aber ich hatte irgendwie so ein Gottvertrauen da rein, dass ich eine Wohnung kriegen werde und dass ich mich darin wohlfühlen würde und dass das alles super werden würde. Und deswegen habe ich mich gleich am ersten Tag entschieden, dass ich es lieben werde. Und das hat sich dann durchgezogen über die nächsten 4,5 Jahre. Ich habe das echt geliebt da und deswegen, ich war eigentlich auch nie gefühlt alleine. Wir haben ja auch wahnsinnig viel, also in so einem Studium ist man ja wahnsinnig viel zusammen. Wir waren die ersten 6 Monate, glaube ich, keine Ahnung, 96 Stunden die Woche zusammen, so 14 Stunden am Tag, jeden Tag, 7 Tage die Woche. Und da war man dann mal froh, wenn man mal alleine war. Und meine erste Wohnung war eine 7er WG. Und deswegen, so alleine war ich eigentlich nie.
Mein persönlicher Horror.
Ja, meiner auch mittlerweile. Also, wenn ich nicht glücklich vergeben wäre, dann würde ich immer noch gerne alleine leben, weil das viel toller ist als zu siebt.
Hattet ihr sowas wie einen Putzplan?
Ich sag mal so, es ist meine mittlerweile private Hölle, weil nein. Oder zumindest keiner, an den sich gehalten wurde. Wir waren alle irgendwie neu.
Und alles Kreative? Wart ihr alle Schauspieler und Schauspielerinnen?
Gott sei Dank, nein. Wir waren völlig unterschiedlich. Der eine war, was war denn der eine? Also wir hatten einen Punk, an den erinnere ich mich, der hat gar nichts gemacht, außer auf der Straße rumzuhängen und zu träumen und viel zu trinken. Und um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht so richtig, was die anderen gemacht haben. Ich war sehr mit mir beschäftigt. Aber das ist nicht egoistisch, sondern es ist mehr, oder zumindest war das damals nicht egoistisch, sondern es war mehr so ein sich noch reinfinden. Und nach einer guten Zeit bin ich da dann auch weggegangen und bin zum Glück in eine Dreier-WG gezogen, in einem wundervollen Stadtteil direkt an der Isar. Und dann irgendwann durfte ich alleine leben und das war noch besser. Und da war dann der Putzplan auch perfekt in meiner eigenen Wohnung.
Ach so, in deiner einer WG.
Ja, genau.
Auch in der Dreier-WG hat das geklappt? Also das ja, ist so dein persönlicher Horror, ist sowas wie auch, du kaufst irgendwas, guckst in den Kühlschrank und es existiert nicht mehr. Ich meine, das passiert dir in der Familie andauernd. Also so mein persönlicher Horror sozusagen, den habe ich schon erlebt, aber da gehe ich immer gegen an, indem ich ganz viel kaufe von etwas, damit ich auch ein bisschen was abkriege.
Nee, das war in der 7er WG nicht so schlimm, weil wir uns alle nichts leisten konnten. Das heißt, wir hatten eigentlich eh nur echt schlechtes Zeug so zu Hause. In der 3er WG war es ein bisschen schwieriger, weil ich zumindest zu der Zeit ein passionierter Fleischfresser war und meine Mitbewohnerin Franzi eine passionierte Veganerin und unser gemeinsamer Mitbewohner Benny so ein bisschen dazwischen war. Und also sie wollte nicht, dass meine Fleischprodukte ihre anderen Produkte, aber auch nicht ihre Pfanne, aber auch nicht unseren gemeinsamen Herd und am liebsten auch nicht unseren Kühlschrank berühren. Und das war mehr das Problem. Und ich musste nicht davon ausgehen, dass mein Fleisch weg ist danach. Das hat ganz gut funktioniert, weil ich komme jetzt nochmal auf die erste Frage zurück, weil in dem Fall ist es gut, dass wir alle kreativ sind. Also Franzi war noch Schülerin, aber an einem Gymnasium mit Kunstzweig. Ich war Schauspielstudent und unser gemeinsamer Mitbewohner war Kunsthistoriker an so einem Museum in München. Und das hat, also man konnte einfach miteinander reden. So, wir hatten zwar völlig unterschiedliche, extreme Ansichten, aber man konnte miteinander reden. Es war irgendwie alles auf Augenhöhe.
Was hast du aus der Schauspielschule für dich mitgenommen? Was meinst du, war das wichtigste Handwerk oder die wichtigste Erkenntnis, die du da mitgenommen hast?
Das Wichtigste, was meinen Beruf oder unseren Berufszweig beschreibt, das habe ich zwar an der Schauspielschule gelernt, aber so über die letzten Jahre erst für mich richtig formuliert und zusammengefasst. Und ich glaube, es ist einfach wahnsinnig wichtig, und das klingt jetzt kitschig, aber dass man mit Respekt an die Arbeit geht und mit Respekt zwischenmenschlich miteinander umgeht. Und dass man Lust hat und dass man ehrlich ist und dass man pünktlich ist manchmal, aber dass man vor allem zuverlässig ist. Und ich glaube, dass wirklich das Wichtigste in dieser gesamten Welt, aber vor allem in dieser Welt des Theaters, der Kunst, der gegenseitige Respekt ist. Und das habe ich sowohl negativ an der Schauspielschule erfahren und gelernt, als auch sehr, sehr positiv. Und das habe ich danach in Nürnberg und danach in Hamburg und in jedem Zweig meines Lebens festgestellt. Und das wäre die
Essenz.
Bitte?
Das wäre die Essenz.
Die Essenz von allem ist, dass man miteinander cool sein muss.
Du bist Schauspieler, aber du machst ja mittlerweile auch wahnsinnig viel Synchron.
Ja.
Erklär mal ganz kurz oder erzähl, wie das dazu kam, dass du Synchron sprichst.
Das war immer ein Wunsch. Also ich habe mit 4 angefangen, glaube ich, Fernsehen zu gucken, so wie die Kinder heutzutage Peppa Pig gucken. Habe ich damals andere Serien geguckt und ich fand das immer toll. Irgendwann habe ich verstanden, dass das Menschen sind, die nicht da im Fernsehen sind, die ich da höre. Und das fand ich immer toll. Und ich habe aber Schauspiel studiert mit dem Bewusstsein dafür, dass ich Schauspiel lerne, um auf der Bühne zu stehen. Und habe danach dann gemerkt, dass man auf der Bühne, wenn man fest im Engagement ist, keine Zeit für irgendwas anderes hat und deswegen auch nicht synchronisiert in den allermeisten Fällen. Und dann bin ich 2021 nach Hamburg gezogen und habe viele Leute getroffen, mit denen einige Leute auch schon befreundet waren, die ich vorher kannte, aber die ich vorher noch nicht so richtig kannte. Konstantin Graudus und andere Leute. Aber Konstantin hat hier gespielt, deswegen habe ich den mal erwähnt. Und ich wollte das unbedingt ausprobieren. Und ich war eh arbeitslos und ich hatte eh viel Zeit. Und dann hat er ein paar Anrufe gemacht und ich bin da vorstellig geworden. Und ich habe das alles aufgesogen wie ein Schwamm. Ich habe mit 30, fast 30, 29 ungefähr, bin ich da erst reingerutscht und habe ganz, ganz viele Kleinigkeiten gemacht und Anfängersachen gemacht. Und da waren super viele Regisseure, die gesehen haben, dass da so ein großer, dicker, 29-jähriger Mann zwischen den ganzen Anfängern steht und sich die ganze Zeit alles mitschreibt und immer Fragen stellt. Und ich war einfach wissbegierig und es hat so vielen Leuten gut gefallen, dass die mich gefördert und gefordert haben. Und dann kommt noch dazu, dass ich mit meinen mittlerweile fast 32 Jahren
so reden kann wie ein kleines Kind.
Und das ist auch ein großes Glück, weil so kriegt man dann einfach mehr Rollen. Kinder dürfen zwar synchronisieren, aber die dürfen, glaube ich, nur 4 Stunden am Tag. Und ich dürfte theoretisch so lange, wie ich Lust habe, so lange, wie ich es schaffe. Und das ist dann für die Studios oft ein bisschen angenehmer,
jemanden da zu haben. Und wahrscheinlich kannst du auch Dinge ein bisschen besser umsetzen noch, als wenn man einem Kind sagt, mach das nochmal, aber
das,
so. Oder
das, ne? Das kommt meistens auch noch hinzu, ja.
Das heißt, wenn du zum Beispiel woanders mal erzählt hast, dass beim Synchron du auch gelernt hast, was ein Punkt bedeutet,
ja,
2 Punkte, 3 Punkte, also das sind ja die Pausen quasi, ne? Kurze, ja, Pause, mittlere, genau, Pause, lange Pause, und A ist anatmen.
Richtig.
Was ist anatmen?
Ich glaube, AA ist anatmen, aber das ist...
Was ist dann, was macht man
quasi, man synchronisiert in Takes, und Takes sind oft Sätze oder auch nur Anatmer, und zwar so... Ende. Also es ist, also es kommt ein bisschen drauf an. Es gibt sehr lange Takes. Das sind, wenn wir jetzt miteinander reden und wir gefilmt werden und das dann später ins Englische synchronisiert werden muss, dann ist das Ganze, was ich jetzt gerade gesagt habe, ein Take. Aber wenn du zwischendurch in unserem Gespräch plötzlich anatmest oder tja machst, niest oder was auch immer, dann wird das von dir auch synchronisiert. Und das sind dann auch Takes, die ganz kleinen Dinge, diese, das ist halt ein Nieser oder ein
Anatmen.
Weil man hört ja, ob du angeatmet hast oder ob jetzt ein Mann angeatmet hat oder ein Kind. Das, man hört ja einen Unterschied. Und deswegen werden ganz viele Anatmer, eben diese, auch mit synchronisiert oft. Was für den Sprecher oder die Sprecherin ganz angenehm ist, weil man nicht nur takeweise aufnimmt, sondern auch takeweise bezahlt wird.
Und ja, wieder 38 Anatmer.
Ja, genau. Und dann, also es macht zwar weniger Spaß, 38 Anatmer zu synchronisieren, aber das hat dann auch ein gewisses Etwas. Ja, genau. Also.
Okay, tatsächlich pro Take. Ist man dann manchmal auch... Nein, kriegt man das mit, wenn andere Synchronsprecherinnen und Sprecher mehr Takes kriegen als man selbst? Also ist, ja, da, gibt's da eine Transparenz in irgendeiner Form? Also dass man denkt so, boah, der hatte 730 Takes, der ist so glücklich, ich habe nur 40.
Ja und nein, weil es gibt, also man weiß ja, wie groß die Rolle im Prinzip ist in dem Film oder in der Serie, die man spricht.
Weil du die auch immer ganz guckst am Anfang?
Nee, aber weil ich ja alles, was ich synchronisiere, mitbekomme und danach dann ja aus dem Kontext schließen kann, wie viel das ungefähr vom Film war. Also in den allermeisten Fällen, ich habe tatsächlich auch schon eine Sache synchronisiert, wo ich dachte, boah, krass, hatte ich eine Riesenrolle. Und dann habe ich später geguckt und dachte, oh, yeah, oh, war eine sehr kleine Rolle. Aber in den allermeisten Fällen sind das... merkt man ja, dass da noch, dass ich jetzt nicht die Hauptrolle spreche. Oder dass ich viel mit der Hauptrolle, oder dass meine Rolle viel mit der Hauptrolle abhängt, aber jetzt, also ganz oft, wenn es eine Serie ist, dann habe ich manchmal so 8 Takes pro Folge und es sind dann geht man, macht man Folge 1, dann macht man Folge 2, dann macht man Folge 3 und man ist relativ schnell durch alle Folgen durch. Man weiß aber, dass die Folge insgesamt, keine Ahnung, 25 Minuten geht, dann kann man sich daraus schließen, dass die meisten anderen wahrscheinlich ein bisschen mehr zu tun haben. Und man ist auch untereinander befreundet, meistens, also ich zumindest habe das Glück, dass ich mit den meisten von denen ganz gut zurechtkomme. Und die sind natürlich, also da sind wir transparent. Und was richtig cool ist, was vielleicht die Studios jetzt nicht so dolle feiern, aber wir SprecherInnen aus Hamburg sind alle miteinander connected. Zumindest ist es der Versuch. Es gibt eine Gruppe, in der, glaube ich, mittlerweile knapp 293, oder 94 Hamburger SprecherInnen sind.
Eine WhatsApp-Gruppe?
Eine Signalgruppe.
Um Gottes Willen.
Und
habt ihr klare Regeln, ne? Wer was reinschreibt?
Überhaupt nicht. Aber
um Gottes
alle,
Willen.
Aber alle halten
mein nächster
sich,
Albtraum.
Aber alle halten sich daran, dass man nur Sachen sozusagen, also entweder schreibt man rein, wenn einem was aufgefallen ist, was wichtig ist für alle, ey, das und das Studio, das hat jetzt zum Beispiel, also KI ist jetzt gerade ein Riesenthema. Dieses Studio hat in den Grundverträgen keine KI-Klausel. Das bedeutet, wenn ihr da einfach wahllos unterschreibt, dann kriegt ihr zwar eure paar Cents für eure Aufnahmen, aber danach können die machen, was sie wollen mit eurer Stimme und dann verdient ihr nichts mehr daran und die können das einfach klonen und dann brauchen sie euch nie wieder. Das ist schon ziemlich, ziemlich wertvoll, weil irgendwie kriegt man dann mit, wenn so ganz viel gerade geschrieben wird, dann denkt man, oh, ist jetzt wahrscheinlich ein wichtiges Thema, dann geht man mal rein und liest sich das durch und das hilft schon sehr.
Aber es ist jetzt nicht so, dass Leute andauernd Daumen hoch schicken oder sowas, nur weil jemand was Kluges schreibt?
Nee, es gibt mittlerweile die Funktion sowohl bei WhatsApp als auch bei Signal, als auch bei Telegram, als auch bei diesen anderen Dingen, dass man, wenn man da lang drauf drückt, dass man dann eine Reaktion abgibt, ohne dass alle Leute davon in Kenntnis gesetzt werden. Dann ist einfach nur, schwebt da ein Daumen drunter.
Oh, siehst du?
Das ist sehr angenehm. Dass,
wieder was dazugelernt.
Ich glaube, es hatten andere Leute den Albtraum auch schon. Aber es macht schon Sinn, so eine Gruppe, weil ich auch letztens angefragt wurde für eine Produktion von einem Gaming-Publisher, der auf der Welt sehr bekannt dafür ist, dass sie extrem viel Schindluder treiben mit Stimmen und mit KI. Und ich hätte das schon gerne gemacht, weil ich aus einer Zeit kam, in der ich lange nicht gearbeitet und lange kein Geld verdient habe. Und man verdient da auf kurze Zeit gesehen schon im Vergleich viel Geld. Aber das konnte ich mit meinem Gewissen nicht ausmachen. Und deswegen habe ich das in dieser Gruppe geteilt. Und da waren dann einfach 292 andere Leute, die sofort gesagt haben, nee, Jim, auf jeden Fall nicht. Und die waren alle auf meiner Seite und haben mir alle geholfen. Und das hat halt so einen Rückhalt, ne? Das ist so ganz cool eigentlich. Ich fände das auch super, wenn alle Schauspielenden miteinander connected wären, aber das wären ja dann noch mal viel mehr.
Das ist noch ein größerer Pool.
Plötzlich, also ich finde schon 300 Leute in einer Gruppe extrem viel. Und wenn das dann irgendwie 15.000 wären, dann würde mir das Hirn platzen.
Vielleicht auch der Speicher vom Telefon.
Ja, wahrscheinlich auch das.
Du hast am Anfang ja vor allem auch Mengentakes viele gesprochen, richtig? Das
Korrekt,
heißt, erklär mal ganz kurz, was Mengentakes sind.
Es ist cool, dass du es ansprichst, weil ich habe vorhin extra gesagt, so Anfängersachen, weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass die Leute, die das hören, unbedingt wissen, was das alles ist. Aber es gibt Mengentakes und das bedeutet, alles, was nicht in Deutschland gedreht wurde oder was auch immer, also alles, was deutsch synchronisiert ist, was wir uns angucken und hören, ist quasi synchronisiert. Sprich, wir gucken einen Film, der im Restaurant spielt und wir hören einerseits die beiden Menschen, die sich gegenüber sitzen und miteinander reden, da hören wir aber auch genau, was sie sagen. Und andererseits hören wir im Hintergrund, wie der Kellner jemand anderem ganz hinten im Bild nochmal einen Wein bringt und sagt, hier ist ihr Wein. Das ist ein Mengtake. Oder auch einfach Gebrummel auf dem Flughafen. Oh, wo ist Gate 223? Ah ja, gut. Also das wird auch alles synchronisiert. Es gibt da Menschen, die sich das alles angucken und alles fein säuberlich mitschreiben oder sich angucken. Okay, man sieht jetzt gerade im Hintergrund 35 Menschen. Das heißt, wir müssen auch irgendwie die Klangmasse von 35 Menschen erzeugen. Das machen dann aber nicht 35 Menschen, sondern 4. Und die oder 6. Und die kommen dann zusammen ins Studio und werden wahrscheinlich auch, also dupliziert oder so, weiß ich nicht genau, aber die labern dann einfach durcheinander. Dann gibt's ganz oft so Stellen, da wird geschrieben, da werden so ein paar Worte reingeschrieben und die kann man anhand derer kann man so ein bisschen improvisieren oder es steht einfach nur Impro. Und dann muss man dann improvisieren. Und das hilft tatsächlich am Anfang auch. Oder am Anfang stört es einen, dass man das machen muss, oder mich hat es am Anfang gestört, weil ich das Gefühl hatte, nicht so gut im Improvisieren zu sein. und man oder ich dann das Gefühl hatte, man guckt jetzt gerade auf mich und ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Aber was ich da jetzt sage und wie ich es mache, davon hängt es ab, ob ich noch weitere Jobs bekomme, also under pressure. Und dann, hat's, genau.
Hast du es überstanden?
Bla bla bla,
Mengen. Du bist also quasi daran gewachsen.
Total. An den es hat dann am Ende doch, jetzt im Nachhinein würde ich sagen, dass es wahnsinnig geholfen hat, weil es dann eben auch Rollen gibt, die vielleicht größere Rollen sind und wo man aber nicht so genau weiß, was der im Original gesagt hat. Und wenn ich mich. Und da steht dann auch von der Redaktion in der Fassung. Ich konnte nicht genau verstehen, was der da gesagt hat. Improvisier. Und dann hilft das schon, wenn man das vorher 100.000 Mal gemacht hat. Das ist wie auf der Bühne auch. Wenn auf der Bühne was passiert, weil ein Kollege oder eine Kollegin einfach anders spielt an dem Tag oder was vergisst oder ich was vergesse, dann sind wir anderen ja gezwungen, dass wir das irgendwie wieder retten. Und da ist dann Improvisation auch wichtig. Man sollte nur aufpassen, dass man das Stück bzw. die Serie nicht verrät. Und dafür ist es dann gut, wenn man weiß, worum es geht.
Ist dafür bei der Synchronisation auch der Regisseur zugegen?
Ja. Also ich würde sagen, ja. Also es gibt ganz viele Leute, die behaupten, Regie und Ton sind nicht so wichtig, dass da jemand dabei ist. Ich würde sagen, es ist total wichtig, weil erstens synchronisierst du ganz oft auch eine Rolle, die du vorher noch nie gemacht hast. Und der Regisseur weiß halt genau, worum es geht und kann dir genau sagen, was er oder sie möchte. Aber auf der anderen Seite ist es einfach wahnsinnig wichtig, dass da jemand ist, der nicht so verkopft an der Sache ist wie du selbst. Also es ist immer dieser Blick von außen ist immer wichtig und auch das ist auf der Bühne das Gleiche. Es ist die Regie ist ultra wichtig, weil die einfach das Gesamtding sieht und du siehst ja nur diesen einen Take, diese eine Situation. Und wenn du, es gibt ganz oft so Stellen, wo ich denke, boah, das ist so schlecht geschrieben und ich habe überhaupt gar keinen Zugang dazu und auf der Bühne macht man sich das dann mundgerecht und dann passt das auch. Aber im Synchron muss man sich oft schon sehr an eben die Länge und an die Bewegung des Mundes, des originalen Mundes quasi halten. Und da kann man dann nicht einfach so, also man kann das schon fragen, ob es geht, aber man kann dann eigentlich nicht das sich mundgerecht machen. Aber es gibt
wäre ja auch doof, wenn du was völlig anderes sagst und der Mund sich völlig anders bewegt.
Genau, das wäre doof. Und dann ist da die Regie und die sagt, manchmal hilft es dir einfach, wenn die Haltung eine andere ist. Dann muss der Text nicht anders sein, aber wenn die Haltung geswitcht wird und der Regisseur oder die Regisseurin dir halt dabei hilft, die zu switchen, dann kann man das manchmal sagen, dann braucht man es nicht mundgerechter. Dann fällt es einem plötzlich leichter, weil man einfach einen anderen Zugang hat, ein anderer Blickwinkel. Das hilft total.
Es gibt ja auch einige Schauspieler und Schauspielerinnen, in diesem Fall ein Schauspieler, die quasi fast komplett dahin gewechselt haben. Beim Regisseur.
Ja, zur Regie.
Zur Regie bei Synchron. Da spreche ich natürlich über Patrick Bach, den natürlich ultra viele Zuhörerinnen und Zuhörer kennen von Silas und Anna und Strandklicke und was der nicht alles gedreht hat.
Oder auch hier als Synchronsprecher Samwise Gamgee bei Herr der Ringe.
Zum Beispiel. Und dann hat er auch auf unserer Bühne gestanden. Hat er ja auch.
Hat der?
Ja, zusammen mit Herbert Herrmann.
Schön.
Der war auch schon hier. Und das ist, finde ich, immer wieder interessant, weil du in einer woanders mal erzählt hattest, dass der dich wahrgenommen hat.
Der war mein erster Synchronregisseur, ja.
Genau, und dann gesagt hat, ach, du, ich glaube, wir trauen dir mal ein bisschen mehr zu.
Zumindest behaupte ich immer, dass er das war.
Also, müssen wir ihn jetzt mal fragen. Am besten.
Ja, vielleicht. Also ich weiß, dass Patrick, wenn er mich sieht, weiß, wer ich bin. Das ist schon mal was. Und ich weiß, dass Patrick mich für Mengtakes ganz oft geholt hat. Und ich weiß, dass er das cool fand, dass ich immer mitgeschrieben habe. Und ich weiß, dass ich nach Patrick meine ersten großen Rollen bekommen habe. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er und auch der Tontechniker, der Sound Engineer, der mit ihm zusammen viel mit mir gemacht habe, dass die einfach meinen Namen erwähnt haben. Ich habe nämlich mit Patrick habe ich bei Studio Hamburg gearbeitet und habe dann aber danach größere Rollen bei anderen Studios und auch bei Studio Hamburg bekommen. Und ich bin mir sicher, dass es einfach von... Das kam ja nicht von das kam ja nicht einfach so. Es ist
das nicht plakatiert. Möchte gerne Synchronsprecher sein.
Also schon, aber nicht bei so vielen Studios, wie ich dann später Jobs gekriegt habe. Also es hat auf jeden Fall irgendjemand positiv über mich geredet und ich bin mir sicher, dass Patrick Bach das auf jeden Fall auch getan hat. Und deswegen behaupte ich einfach, dass er dazu beigetragen hat. Und hat er auf jeden Fall. Ja. Ob er das jetzt bewusst gemacht hat, um mich zu fördern, das weiß ich nicht. Aber ich wünsche es mir, deswegen sage ich es.
Hast du eigentlich schon mal mit Konstantin Graudus zusammen irgendwas synchronisiert? Der ist ja ein Synchronisationsmonster.
Der ist ein Monster, das ist ein sehr, sehr gutes Wort.
Weil, ich meine, das ist ja, also den hört man, also wenn man seine Stimme drauf hat,
ja,
so wie ich,
kennt, dann, ja.
Dann hörst du den
ständig.
Ich kann keine deutschen Filme mehr gucken, also bis wir keine deutschen Filme, schon keine synchronisierten Filme, weil ich diese ganzen Stimmen andauernd erkenne. Und es gab Borgen.
Ja, das ist, glaube ich, als Leiterin dieses Theaters schon wirklich
es ist so schwer, fürchterlich.
Weil hier sind sehr viele, die sehr auch tolle Stimmen haben. Ich sehe hinter dir gerade das Bild, da kenne ich auch einige Stimmen. Nee, ich habe mit Konstantin noch nie, also wir waren noch nie gleichzeitig im Raum und haben gleichzeitig synchronisiert. Da bin
aber
ich leider
aber
auch
nicht so häufig, oder?
Genau, bin ich zu spät eingestiegen in die Branche, weil das hat man früher noch gemacht. Heute macht man das leider nicht mehr so.
Ist viel alleine? Also das immer, ne?
Eigentlich immer. Ich glaube, also außer wenn man Mengentext spricht, dann ist das noch so ein bisschen wie damals. Und wenn man Hörspiel macht, dann gibt es das auch manchmal, dass man, also meine zwei ersten Hörspiele, die ich gemacht habe, da habe ich mit Kolleginnen, mit denen ich sehr, sehr viel zu tun hatte in den Hörspielen, zusammen das gemacht. Das war schon cool. Aber Konstantin und ich haben, glaube ich, in 2, 3 Sachen zusammengesprochen. Da habe ich mich dann immer sehr gefreut, wenn ich auf der Dispo seinen Namen gesehen habe. Dann habe ich auch immer fotografiert und ihm dann geschickt, weil ich das total toll fand. Aber was ich total, was also als ich das erste Mal jemanden kennengelernt habe, neu kennengelernt habe, der ein potenzieller Arbeitgeber in der Branche war an dem Tag Konstantin auch da und ich habe gefragt, ob es okay wäre, wenn ich zugucken dürfte oder ob ich zugucken dürfte. Und das haben dann dieser Aufnahmeleiter und Konstantin Gott sei Dank bejaht. Und dann stand ich da 3 Stunden lang und habe mich nicht bewegt und habe fasziniert immer zwischen... Also ich habe mich schon bewegt, mein Kopf hat sich bewegt, aber... Ich war völlig fasziniert und habe immer zwischen Sprecher, also Konstantin, und dem Bildschirm hin und her geguckt. Und Konstantin hat da einfach 3 Stunden lang seine Serie Bob's Burgers synchronisiert. Und das ist wirklich gewaltig. Und dadurch passt dann auch der Ausdruck Monster total. Weil der in diesen 3 Stunden, der hat so unfassbar viel weggeschafft. Das ist sehr, sehr beeindruckend.
Er spricht ja auch viel Werbung.
Er spricht wahnsinnig viel Werbung. Zu der Zeit hat er auch gerade, glaube ich, sehr bekannte Werbungen, auch im Radio viele gesprochen. Also die ich im Radio öfter mal gehört habe. Es war immer toll, wenn ich dann ein Auto gefahren bin oder was auch immer, irgendwo Radio gehört habe und so. Und dann habe ich Konstantins Stimme gehört. Das fand ich schon cool. Das ist schon sehr, sehr cool. Aber
ja, die ist auch sehr prägnant. Also ja, ich finde, die ist ja auch gut. Ja. Also ich konnte Borgen, musste ich mit Untertiteln im Original gucken. Es ging nicht. weil das war, also es war fürchterlich. Weil
aber
ich immer dann Konstantin
aber
sah.
Ist cool.
Also es ist, das war, also, ja, also es hat alles immer Kehrseiten. Es gibt immer eine Kehrseite der Medaille.
Naja, gut ist ja, dass die meisten Serien, die ich spreche, nicht so dein...
Mein Zielpublikum.
Da bist du nicht so das Zielpublikum. Das heißt, wenn du sie mal mitbekommst, dass sie laufen, musst du sie nicht im Original gucken.
Ach, wenn du auch so hoch sprichst, wahrscheinlich würde ich deine Stimme dann auch nicht sofort erkennen. Ich habe zum Beispiel auch erst später erfahren, obwohl ich Barbie, die DVD, gefühlt 12 Millionen Mal gehört habe, beziehungsweise gesehen habe, habe ich erst in der Podcastaufnahme mit Bianca Carsten erfahren, dass sie die Barbie gesprochen hat.
Ja.
Und ich, und dann hatte sie die auch mit, weil die hat das auch eingesungen. Das war so...
Geil.
Das ist so, naja, geil.
Aber die ist ja auch super, super gewesen, Bianca Carsten, die habe ich ja auch getroffen. Die ist ja sehr nett.
Ja, und die, wie gesagt, die hat, also darum, es gibt Vor- und Nachteile und manchmal merke ich es noch nicht mal, wenn da jemand ist. Kommen wir nochmal von, also wo sieht man dich denn, nein, beziehungsweise hört wo man. Hört man dich?
Man hört mich vor allem eben bei diesen Kinderserien. Und nachdem das anfänglich auch irgendwie ein Problem für mich war, finde ich das mittlerweile ganz toll. Feuerwehrmann Sam ist wahrscheinlich das bekannteste, was es auch noch jahrzehntelang geben wird. Und da habe ich einfach, ich wollte gerade sagen, Gott sei Dank, aber es stimmt gar nicht. Sascha Dräger sei Dank, dem Regisseur. Und wahrscheinlich auch der Aufnahmeleitung sei Dank. Eine durchgehende Rolle. Peter Kaminski heißt die. Ist ein 13-Jähriger, hat eine coole Cap auf. Ist quasi Typecast. Ist einfach ganz super. Und dann gibt es so eine Serie, die heißt Rugrats. Die gibt es schon seit 1996. Die ist fast so alt wie ich. Und die macht immer noch dasselbe Team. Das finde ich ganz toll. Der Regisseur Michi Grimm macht das immer noch. Und da spreche ich seit 2021 auch eine durchgehende Rolle. Das macht Spaß. Bagley heißt der. Und
Hörbücher?
Hörbücher leider noch nicht, also falls das jemand hört, der Hörbücher aufnimmt. Ne? Aber Hörspiele mache ich ein paar für die Tonys, also diese Boxen, auf die man Figuren stellt.
Bin ich schon wieder nicht Zielgruppe.
Da darf ich aber erst zwei von erwähnen, weil die nämlich schon draußen sind und die anderen darf ich noch nicht erwähnen. Es gibt welche, die den Körper erklären für sehr junge Kinder, die heißen Bühne frei für. Und da sprechen Marlene, Steffen und ich die größten Parts, das macht schon Spaß, das habe ich mir auch schon angehört, das macht wirklich Spaß. Und dann gibt es eins, das heißt Green Team, davon gibt es auch immer wieder neue Folgen, die sind sehr umweltbewusst, auch für Kinder erzählt, meistens aus tierischer Sicht und das macht auch großen Spaß. Genau, und dann gibt es auf jedem Streamingdienst, den man kennt, gibt es meine Stimme zu hören im Prinzip.
Du kochst leidenschaftlich gerne.
Das stimmt, ja.
Was ist dein Lieblingsgericht?
Zu kochen oder zu essen?
Zu kochen.
Was ich umweltbewusst oder nicht? Ich
meine, nee, völlig Latte. Wirklich einfach also, so dein Traum, was du wirklich, wobei du dich entspannst und wo viel Liebe drin steckt, weil du es so leidenschaftlich gerne kochst. Du musst es noch nicht mal mögen. Sondern,
also es geht ja viel. Es sind meistens die Sachen mit Fleisch oder Fisch, weil ich finde, dass da das Ergebnis schon wirklich sehr stark variieren kann. Und wenn das grandios ist, dann ist es auch wirklich grandios. Und wenn es grauenvoll ist, dann ist es auch wirklich grauenvoll. Und ich liebe es, das grandios hinzubekommen. Und ich würde behaupten, okay, nee, ich kann dir sagen, Top 3 meiner Gerichte, die am besten sind einfach. Das Ergebnis ist am besten. Steaks, Rindersteaks. Natürlich, je besser das Fleisch, desto besser auch das Steak am Ende. Lachssteak. Same, same. Also je besser der Lachs ist, desto besser auch das Ergebnis.
Woran erkennst du guten Lachs? Gibt es da etwas, woran du ihn erkennst oder erst beim Schmecken?
Ja, also erstens kaufe ich den dann schon sehr, sehr frisch und sehr, sehr teuer ein und dann gehe ich schon davon aus.
Also sozusagen Sushi-Qualität Lachs?
Ja, ja. Also frisch wie möglich gefangen und ich kaufe ihn immer mit Haut, auch wenn meine wundervolle Verlobte diese Haut nicht mag. Aber ich finde, es gibt fast nichts Geileres, als das dann kross gebraten und diese Haut ist dann
schmeckt
wahnsinnig gut. Ist in Ordnung, macht Dasha ja auch und dann bleibt mehr für mich. Und richtig, richtig gut sind meine Pancakes. Und die sind sogar, es ist alles glutenfrei. Und immer eigentlich auch immer laktosefrei, weil ich laktosefrei bin und meine Verlobte glutenfrei. Und mein Team von dem Stück, das wir jetzt gerade proben hier, hat die Pfannkuchen auch schon probiert und sind völlig hin und weg. Also die mache ich so regelmäßig, dass ich davon dann auch immer welche mit zur Probe bringe und die dann immer sehr glücklich sind.
Da bin ich immer gespannt. Diese Leidenschaft fürs Kochen, hattest du die eigentlich auch schon während deiner Studienzeit quasi in München oder hat die sich erst später entwickelt?
Die hat sich erst später entwickelt, wenn man ehrlich ist. Also
kochst du auch nur für dich alleine? Also ist das so eine Leidenschaft, die du gerne für jemanden tust oder die du gerne für dich selbst tust?
Es wurde zu einer Leidenschaft, die ich gerne für andere gemacht habe dann irgendwann und mittlerweile auch am liebsten für andere. Ich kann damit leben, wenn es jetzt nicht so perfekt gekocht ist alles. Aber es hat angefangen als für mich. Ich wollte mir was Gutes tun. Ich habe gearbeitet, ich habe Geld verdient, also musste ich nicht unbedingt, weiß ich nicht, immer vom Imbiss mir was holen oder immer Knäckebrot mit Butter und Salz essen. Was ich musste eine Phase lang, natürlich, was viele Künstler und was viele Menschen allgemein mal müssen. Und das ist auch gut so. Aber das ist nicht in München entstanden. Das ist so richtig dolle. Also ich habe mit 15 oder so angefangen, meiner Mutter zu helfen, zu kochen und so. Aber so richtig, richtig angefangen hat das 2020. Und zwar Mitte, Ende März.
Wieso denn bloß? Was war denn da? Ich weiß auch nicht, was da war.
Im ersten Corona-Lockdown hat das dolle angefangen. Und da habe ich nämlich mir zur Aufgabe gemacht, jeden Tag eine neue Zutat zu verwenden, die ich vorher noch nie benutzt habe. Und das hat auch eine Zeit lang echt gut funktioniert. Irgendwann hatten halt die Supermärkte nicht mehr neue Sachen und ich war bei meinen Eltern auf dem Dorf. Das heißt, ich bin dann jetzt auch nicht irgendwie weiter weggefahren und habe da. Aber die ersten 3 Wochen war das kein Problem. Und je mehr Zutaten man kennenlernt, desto vielfältiger und facettenreicher wird dann ja auch die Küche. Und das war schon sehr gut für mich und für alle anderen.
Du unterscheidest ja zu Recht zwischen Alleinsein und einsam sein.
Ja, man kann auch sehr gut zu zweit einsam sein.
Wann war das für dich das erste Mal, dass du das Gefühl von Einsamkeit gefühlt hast?
Das war tatsächlich lustigerweise, obwohl ich glücklich in München war, in meiner ersten Nacht in meiner dann 7er WG. Weil ich nämlich, bevor ich in dieser 7er WG gewohnt habe, noch bei meiner Großtante und meinem Großonkel untergekommen bin. Und das dann eben noch so ein Moment der Familie, zumindest so ein bisschen Familie war. Und dann war ich zwar zu siebt, aber ich habe mich wahnsinnig einsam gefühlt. Und ich habe schon sehr früh nicht mehr getrunken. Ich habe schon mit 18 aufgehört zu trinken.
Alkohol
zu trinken. Wasser trinke ich noch immer sehr viel, aber genau, ich habe mit 18 schon aufgehört, Alkohol zu trinken, in der Phase, in der man eigentlich ja erst anfängt, normalerweise. Aber trinkt bitte keinen Alkohol, Freunde. Und das ist gerade in der Studentenphase und gerade in der Schauspielstudentenphase und Gruppe also sehr anders. Und da gab es dann auch viele Momente, in denen ich mich einsam gefühlt habe, weil ich halt nicht. Das klingt so seltsam, dass man nur dazugehören kann, wenn man Alkohol trinkt, aber das meine ich auch gar nicht, aber es hat sich in dem Moment so angefühlt, weil
es geht ja um Gefühl.
Alle haben gesoffen, alle waren besoffen, alle haben wahnsinnig intensive Gespräche geführt und wahnsinnig intensive Gefühle gefühlt, aber ich habe nicht getrunken, das heißt, ich habe gehört, was die erzählt haben und gefühlt, was die gefühlt haben und es war nicht so intensiv. Es war eher einfach Gelaber und es war so, oh, wir sind so toll und wir sind so geliebt und bla. Und das war für mich, war es halt, ich habe das halt alles nüchtern erlebt und da gab es schon viele Situationen, in denen ich einsam war. Aber so richtig waren es eigentlich, es waren so richtig die Momente der Einsamkeit waren bei mir alle, wenn ich verzweifelt war und das Gefühl hatte, das nicht mehr alleine hinzukriegen und nicht meine Mutter erreicht habe oder nicht meinen Vater oder meine Schwestern erreicht habe. Es war einfach, gab 5, 6 Momente in meinem Leben, in denen ich einfach nicht wusste, wie es weitergehen soll. Und in denen war ich super einsam.
Wie bist du rausgekommen? Aus den Momenten, weil jemand wieder erreichbar war oder?
Naja, also ich finde, dass also meine Mutter hilft mir oder das Gefühl von Mutter ist da oder einfach das hilft schon sehr, aber so, man baut ja auch eine Fassade irgendwann auf und das ist, glaube ich, nicht greifbar. Ich glaube, die Frage kann ich nicht greifbar beantworten. Das ist, wenn ich in ein einsames Loch falle, dann ist es deutlich schwerer, da wieder rauszukommen, als da reinzukommen. Und der Absprung, also es dauert sehr, sehr lange, bis ich in dieses einsame Loch falle. Aber da raushiefen, da muss ich mir schon selber helfen. Das ist schon toll, wenn meine Mama da ist und es ist toll, wenn meine Verlobte da ist und es ist toll, wenn meine Familie da ist. Aber so mich am Hosenbund rauszuziehen, das muss schon ich machen. Und ich hatte bisher das Glück, dass es immer geklappt hat. Aber ich glaube, dass das wirklich Glück ist. Dass das auch ein Privileg ist, dass das immer geklappt hat. Ich glaube, dass ich, wenn ich nicht diese ganzen Leute um mich rum hätte, die mir sozusagen moralische Hilfe geben, dann würde ich in vielen Phasen immer noch in diesen einsamen Löchern stecken und dann nicht wieder rauskommen, auch nicht alleine.
Apropos Glück, hast du deine Glücksmünze wieder gefunden?
Nee, doch! Also ich habe sie nach dem letzten Mal...
Nein, ja, nein oder doch?
Ich habe sie nach dem letzten Mal wiedergefunden und ich habe sie seitdem aber auch wieder verloren.
Oh.
Okay. Aber ich finde die Story trotzdem nett. Also ich habe die, also sie ist bei uns.
In deinem Herzen.
Sie irgendwo. Ist in meinem Herzen dabei, ja.
Deine Glücksmünze.
Ja, die mich sozusagen wieder daran erinnert, dass mein Job und mein Leben mir Spaß machen.
Okay, wo auch immer sie jetzt gerade liegt.
Ich hoffe, sie bringt irgendjemandem Glück.
Oder sie strahlt das Glück bis zu dir.
Ja.
Das reicht ja auch, die Verbindung muss ja nur da sein.
Die Verbindung ist da, der Gedanke zählt. Und das Allerwichtigste, ne, Respekt füreinander.
Das stimmt. Das wäre dann die Kernessenz dieses Podcasts und dieser Folge.
Das ist ja Wahnsinn.
Ja, ich würde mal sagen, besser wird's nicht mehr.
Glaub
mit so
nicht.
Einer Kernessenz und mit so einem tollen Satz zu enden. Ich danke dir ganz herzlich fürs Gespräch.
Ich danke dir, ich danke euch.
Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn wer die Komödie kennt, wird Abonnent. Bis zur nächsten Folge wünsche ich Ihnen viele Anlässe zum herzhaften Lachen, Zeit zur Entspannung und jede Menge Spaß im Alltag. Bis dahin, Ihre Britta Duhr.